Arbeitskräfte für den Krieg. Kommt der Zwangsdienst für Rentner? 300.000 Impfschäden. Paul-Ehrlich-Institut hält Daten weiter unter Verschluss. Und nach auf 1 Berichterstattung. Bundesanwaltschaft bestätigt erstmals Ermittlungen gegen Linksextremisten Maya T. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Was als Hilfe für die Ukraine verkauft wird, entpuppt sich mehr und mehr als Generalmobilmachung für eine neue Weltordnung. Rüstungskonzerne werden hofiert, Zwangsdienste diskutiert, Kritiker kriminalisiert. Und immer öfter sind es genau jene, die Fragen stellen, die am Ende selbst ins Visier geraten. Die zentralen Entwicklungen jetzt bei auf 1. Hinter den Kulissen der Berliner Republik formiert sich eine Allianz der besonderen Art. Regierung und Rüstungskonzerne tagen im Geheimen. Wie nun in der Bundespressekonferenz bestätigt wurde, finden seit Ende 2024 regelmäßige vertrauliche Treffen zwischen der Bundesregierung und Vertretern der Waffenindustrie statt. Der Rahmen: die sogenannte Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie. Was dort besprochen wird, bleibt unter Verschluss. Nur so viel verrät das Verteidigungsministerium. Man wolle die finanziellen Rahmenbedingungen für die Branche verbessern und gezielt in Schlüsseltechnologien investieren. Eingeladen ist alles, was Waffen, Ausrüstung oder sonstige sicherheitsrelevante Dienstleistungen liefert. Was fehlt, ist Transparenz. Die Inhalte der Gespräche werden nicht veröffentlicht. Journalisten sind nicht zugelassen. Selbst eine offizielle Anfrage von auf 1 blieb unbeantwortet. Kritiker sehen darin einen gefährlichen Schulterschluss zwischen Politik und Waffenlobby, fernab jeder öffentlichen Kontrolle. Das SVI-Treffen zeigt einmal mehr, worum es bei der Aufrüstung wirklich geht. Ums Geschäft. Und zwar ein milliardenschweres. Auch Sachsens AfD-Chef Jörg Urban kritisiert dies im großen auf 1 Sommerinterview. Nutznießer seien vor allem globale Finanzgiganten.
Es gibt ein paar Nutznießer, das ist natürlich die Rüstungsindustrie und die Investoren dahinter. BlackRock, Vanguard sind ja meistens die größten Investoren in der Rüstungsindustrie. Denen nützt das, aber den Völkern nützt das gar nichts. Und insofern müssen wir das auch einfordern politisch, dass das aufhört, dass die Aufrüstung für den Krieg unsere Volkswirtschaft belastet.
BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, profitiert massiv vom internationalen Rüstungsboom. Pikant. Ausgerechnet CDU-Chef Friedrich Merz war dort einst als Lobbyist tätig. Das vollständige Interview mit Jörg Urban sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Während BlackRock und Co. am Krieg verdienen, sollen die Bürger offenbar doppelt zahlen. Mit Geld und mit Arbeit. Denn nun rücken sogar Rentner ins Visier. Die Debatte um Wehrpflicht und Kriegstauglichkeit nimmt eine neue Wendung. Deutschland braucht Arbeitskräfte, auch für die militärische Aufrüstung. Doch je mehr junge Menschen zum Dienst an der Waffe eingezogen werden, desto weniger stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Jetzt sorgt der Soziologe Klaus Hurrellmann mit einem Vorschlag für heftige Kritik. Er fordert einen Pflichtdienst für Menschen am Ende ihres Arbeitslebens. Im Spiegel erklärte Hurrellmann wörtlich: Von den Jungen zu erwarten, dass sie im Ernstfall allein das Land verteidigen, ist nicht gerecht. Auch die Älteren müssten Verantwortung übernehmen. Etwa durch einen verpflichtenden Dienst im Zivilschutz oder sozialen Bereichen. Alternativ, so der Soziologe, sei auch eine Erhöhung des Rentenalters denkbar. Unterstützung kam prompt von den Grünen. Bayerns Fraktionschefin Katharina Schulze erinnerte an den früheren Parteivorschlag eines sogenannten Freiheitsdienstes. 6 Monate Arbeitspflicht bis zum 67. Lebensjahr. Eine derartige Dienstverpflichtung für Senioren wäre ein Novum in der Bundesrepublik. In der DDR hingegen war die allgemeine Arbeitspflicht Verfassungsgrundsatz. Wer ihr nicht nachkam, galt als asozial und wurde strafrechtlich verfolgt. Doch nicht nur Soziologen und Politiker treiben diese Pläne voran. Auch die Bundeswehr selbst spielt mit und liefert die passende ideologische Untermauerung. Kriegsdienst für die Jungen, Arbeitsdienst für die Alten. Ist das die Zukunft Deutschlands? Und geht es dabei wirklich nur um Unterstützung für die Ukraine? Zweifel daran nährt nun ein brisantes Interview mit Generalmajor Christian Freuding. Der 53-Jährige ist nicht irgendwer. Er soll demnächst Inspektor des Heeres werden, also der ranghöchste Kommandeur des deutschen Heeres. In einem offiziellen Video der Bundeswehr erklärt Freuding offen, der Krieg in der Ukraine sei nur ein Teil eines viel größeren Konflikts, nämlich des weltweiten Kampfes um die Vorherrschaft des Westens, also der sogenannten regelbasierten Ordnung.
Und das ist nicht nur Russland gegen Ukraine, das geht so um ein viel größeres Bild, nämlich um die internationale regelbasierte Ordnung, um die Frage, ob Aggression durchkommt, um die Frage, wie künftig Friedensordnungen organisiert werden. Und deshalb haben wir und werden wir alles dafür tun, dass die Ukraine in diesem Kampf besteht.
Für besonderen Unmut sorgt allerdings eine andere Aussage des Generals. Kritiker fühlen sich unweigerlich an George Orwells dystopischen Roman 1984 erinnert. Denn dort wird die Parole ausgegeben, Krieg ist Frieden. Anscheinend in diesem Geist, sagte Freuding.
Und wenn ich mir einen Satz so mitnehme aus den letzten Jahren, dann ist es der, alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Wer sich kritisch zu den Kriegsvorbereitungen äußert, muss offenbar mit massiven Repressionen rechnen. Das zeigt nun der Fall des AfD-Europaabgeordneten Petr Büstron besonders drastisch. Die Justiz wirft ihm vor, angeblich Gelder vom Online-Portal Voice of Europe angenommen zu haben. Einem Medium, das laut Behörden als pro-russisch gilt. Am Dienstag wurde bei Büstron nun bereits zum 22. Mal eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Und das, obwohl, so seine Sprecherin, bereits 21 Durchsuchungen zuvor keinerlei belastbares Material geliefert hätten. Büstron selbst spricht von einer regelrechten Einschüchterungskampagne. Es handelt sich um einen gezielten Terror gegen die Opposition. Tatsächlich basiert der Verdacht gegenüber Büstron auf Recherchen der Plattform OCCRP, die sich als investigativ versteht. Jedoch unter anderem von der US-Regierungsagentur USAID sowie den Open Society Foundations von Multimilliardär George Soros finanziert wurde. Während Berlin, Wien und Brüssel unaufhörlich auf Kriegskurs bleiben, droht Europas Jugend nicht nur auf den Schlachtfeldern verheizt zu werden. Auch die Bevölkerung zahlt bereits jetzt den Preis. Die EU verschuldet sich in Rekordhöhe, um die Waffenlobby zu bedienen, finanziert aus Steuergeldern. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet hat nachgerechnet. Mit dem aktuellen EU-Rüstungsbudget ließen sich rund 2000 hochmoderne Krankenhäuser bauen. Ein Gedankenexperiment, das zeigt, welche Prioritäten wirklich gesetzt werden.
Österreich steigerte seine Militärausgaben 2024 auf 4,86 Milliarden Euro, ein Plus von 700 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Das wäre genug Geld, um stattdessen für alle Kinder im Land 4 Jahre lang gratis Kindergartenplätze zu finanzieren. Und natürlich peitscht auch die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Aufrüstung und Bewaffnung weiter ein. Von den in ihrem 5-Punkte-Plan geforderten 800 Milliarden Euro-Paket für Rüstung sollen nur 150 Milliarden aus Brüssel selbst kommen, was natürlich auch Steuergeld ist. Die restlichen 650 Milliarden müssen die Mitgliedstaaten aufbringen. 800 Milliarden. Dieser Betrag würde für 2000 neue Krankenhäuser reichen und damit für eine medizinische Revolution in Europa. Doch Deutschland steckt es lieber in Rüstung. Damit natürlich nicht genug. Flinten-Uschi will für die Rüstung auch die EU-Schuldenregeln außer Kraft gesetzt wissen, also noch mehr Hemmungslosigkeit beim Verschulden der Staaten einleiten. Und von der Leyen fordert ja sogar private Ersparnisse in Rüstungsprojekte zu lenken.
Es ist ein Urteil mit Sprengkraft. Juristisch wie politisch. Der internationale Gerichtshof in Den Haag hat das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens für völkerrechtlich bindend erklärt. Damit könnte der sogenannte Klimaschutz nicht nur zur moralischen Pflicht, sondern zur juristischen Zwangsmaßnahme werden. Besonders betroffen ist Deutschland. Denn nach Artikel 25 des Grundgesetzes gelten völkerrechtliche Normen automatisch als bindendes Recht. Die Bundesregierung wiegelt derzeit zwar noch ab. Sie erkennt laut eigenen Angaben keine rechtliche Bindungswirkung an und hält die bestehenden nationalen Vorgaben für ausreichend. Doch das dürfte kaum Bestand haben. Denn Beobachter vermuten: Klimaklagen etwa von NGOs oder internationalen Aktivisten könnten sich künftig direkt auf das Urteil berufen, um drastische Einschränkungen zu erzwingen. Selbst Entschädigungsforderungen aus Entwicklungsländern wegen angeblicher Klimaschäden rücken laut Beobachtern nun in greifbare Nähe. Der österreichische FPÖ-Verfassungssprecher Michael Schilchecker kommentierte das Urteil mit den Worten: Wieder ein Paradebeispiel dafür, was sich linksliberale Richter im Elfenbeinturm so zusammendenken. Während man unter dem Vorwand des Klimaschutzes die Souveränität einschränkt, bleibt eine tatsächliche Krise weitgehend tabu. Die anhaltende Übersterblichkeit seit Beginn der Masseninjektionen gegen Covid. Eine neue internationale Studie sorgt für Aufsehen. In allen 21 untersuchten Ländern stieg die Übersterblichkeit im Jahr 2022 deutlich. Also genau ein Jahr nach Beginn der weltweiten Masseninjektionen gegen Covid. Die meisten überdurchschnittlichen Todesfälle wurden in Georgien und Estland verzeichnet. Gefolgt von den USA, Griechenland, Israel und Spanien. Auch Österreich weist laut der Analyse eine anhaltend erhöhte Sterblichkeit auf. Für Deutschland und die Schweiz liegen zwar keine Studiendaten vor, doch auch dort zeigen offizielle Zahlen eine auffällige Übersterblichkeit seit Einführung der mRNA-Injektionen. Die Autoren der Studie verneinen einen direkten Zusammenhang mit den Präparaten. Anders als unabhängige Experten. So sagte der Arzt Dr. Andreas Sönigsen bereits im Vorjahr gegenüber auf 1.
Nach wie vor wird auch in den Parlamenten, selbst in Australien, wo wir jetzt mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, wird die Aufarbeitung von den Parlamentariern blockiert. Und man fragt sich eigentlich: Leute, was habt ihr eigentlich zu verstecken? Ich meine, wenn wir eine Übersterblichkeit beobachten, dann kann man sagen, okay, wir vermuten, dass das mit der Impfung möglicherweise in Verbindung steht. Aber erstmal wollen wir es einfach nur untersuchen. Das kann doch nicht sein, dass wir Übersterblichkeit haben, jetzt seit jetzt ins dritte Jahr gehen mit Übersterblichkeit, und es interessiert keinen.
Unterdessen liegt auch der Verdacht nahe. Hat das deutsche Paul-Ehrlich-Institut hunderttausende schwere Nebenwirkungen nach der Covid-Injektion vertuscht? Denn bis heute hat die Behörde die Daten ihrer eigenen App SafeVac nicht veröffentlicht. Dabei sollte genau sie eigentlich helfen, Nebenwirkungen systematisch zu erfassen. Die offizielle Begründung: Zu viele Teilnehmer und Hinzukommen der Booster-Auswertung. Die frühere Abteilungsleiterin Brigitte Keller-Stanislawski berichtete vor dem Corona-Untersuchungsausschuss in Potsdam von bis zu 5000 Meldungen täglich. Zu wenig Personal und Datenbergen, die schlicht unbearbeitet blieben. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum erhebt nun schwere Vorwürfe. Die Bundesregierung hat die Daten der 733.190 betroffenen Teilnehmer entweder nie ernst genommen oder sie möchte weiterhin den Umfang der schweren Impfschäden verschleiern und sich feige aus der Verantwortung ziehen. Doch eine repräsentative Forsa-Umfrage aus dem Vorjahr ergab, dass sogar jeder Sechste nach Covid-Injektion an Nebenwirkungen leidet. Eine Zahl, die das offizielle Narrativ weiter ins Wanken bringt. Das zeigt, auch mehr als 5 Jahre nach dem Beginn der Corona-Zeit werden lebenswichtige Informationen noch immer verschwiegen. Von Pharmaindustrie, Politik und Medien. Um Ihnen unsere Aufklärungsarbeit noch länger liefern zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Etwa durch einen Einkauf in unserem Auf1-Shop. Am Mittwoch wurde der linke Comedian Sebastian Hotz alias El Hotzo vom Amtsgericht Berlin freigesprochen. Sein Kommentar zum missglückten Attentat auf Donald Trump, leider knapp verpasst, sei laut Richterin Andrea Wilms keine Billigung einer Straftat, sondern legitime Satire. Das Urteil fiel nach nicht einmal einer Stunde Verhandlung. Doch inzwischen kommen Zweifel an der Unparteilichkeit der Richterin auf. Der Name Andrea Wilms findet sich als Teilnehmerin auf einem Kongress der umstrittenen Amadeo Antonio Stiftung in einem Panel zum Thema Hasskriminalität. Kritiker werfen der Stiftung seit Jahren politische Einseitigkeit und Nähe zu linken Netzwerken vor. Auch nach dem Urteil ließ Hotz keine Zurückhaltung erkennen. Direkt vor dem Gerichtsgebäude beleidigte er auf eins wörtlich als Scheiß Faschos. Seit Tagen sorgen neue Vorwürfe gegen Simeon T. für Schlagzeilen. Jenes mutmaßliche Mitglied der linksextremen Hammerbande, das sich selbst als non-binäre Person Maya T. bezeichnet. Der 24-Jährige soll auch an einem brutalen Überfall auf eine Verkäuferin in einem Erfurter Bekleidungsgeschäft beteiligt gewesen sein. Bis zuletzt schwiegen die Behörden, sogar auf direkte Anfrage. Doch der öffentliche Druck, auch durch die Berichterstattung von Auf1, zeigte offenbar Wirkung. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft räumte nun erstmals ein, dass bezüglich des Überfalls auf einen Thorsteiner-Laden in Erfurt am 23. April 2022 auch gegen Maya T. ermittelt wird. Weitere Details nannte die Behörde nicht. Grundlage der Auf1-Recherche waren Informationen aus Ermittlungsunterlagen, die unserer Redaktion zugespielt wurden. Trotz des offiziellen Eingeständnisses bleiben zentrale Fragen weiter offen. Warum wurde Simeon T. im Gegensatz zu anderen Tatverdächtigen bislang nicht angeklagt? Und warum enthielt man seinen Namen der Öffentlichkeit bewusst vor? Fakt ist, die Bundesanwaltschaft bestätigt nun, was viele längst vermutet haben. Doch die Gründe ihres bisherigen Schweigens liegen weiter im Dunkeln. Ein neuer Skandal erschüttert Österreich. SPÖ-Medienminister Andreas Babler hat einem parteinahen Meinungsforschungsinstitut einen Auftrag über knapp 60.000 Euro zugeschanzt. Für eine Migrantenstudie, die offenbar ganz im Sinne roter Netzwerke agiert. Konkret geht es um das Institut Foresight Research, das mit einer Studie, Zitat, zur kulturellen Teilhabe von MigrantInnen beauftragt wurde, und zwar ohne Ausschreibung. Legal, aber auffällig. Der Betrag liegt exakt unterhalb der gesetzlichen Schwelle für öffentliche Vergabeverfahren. Foresight Research ist der direkte Nachfolger des umstrittenen Sora-Instituts. Ausgerechnet dieses war 2023 mit einem internen Papier aufgeflogen, in dem gezielte Kampagnen gegen politische Gegner der SPÖ empfohlen wurden. Infolge des Skandals hatte der ORF die Zusammenarbeit mit dem Sora-Institut beendet. Doch unter neuem Namen ist der Nachfolger nun wieder mit im Spiel. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker spricht angesichts dieser Entwicklungen von institutionalisierter Freundalwirtschaft und fordert den sofortigen Stopp der Kooperation zwischen ORF und dem Foresight-Institut.
Und genau deswegen fordern wir natürlich auch den ORF auf, sofort die Zusammenarbeit mit Foresight zu beenden, wenn es ein Institut gibt, das zuerst einmal dort die Campaigning-Unterlagen und Strategiepapiere entwirft, ja, dann sozusagen über die Hintertüre mit Vorschub durch den ORF wieder beim ORF landet und weiterhin politische Berichterstattung mitgestalten kann und gleichzeitig vom SPÖ-Vizekanzler dann noch 60.000 Euro ohne Vergabe und ohne Ausschreibung nachgeworfen kriegt, dann riecht das sehr, sehr übel. Und ich gehe davon aus, dass der ORF-Generaldirektor Weismann hier auch entsprechend vorgehen wird und dass man vielleicht einmal zumindest versucht, einen Minischritt im österreichischen Rundfunk zu machen, der zumindest einmal sozusagen eine Nuance davon verbreitet, dass man vielleicht doch unpolitisch sein möchte.
Migration ist nicht nur irgendein Problem, sondern die zentrale Krise unserer Zeit. Das sagt Jannik Wagemann, Sprecher der Identitären Bewegung Österreich. Er erklärt im heutigen Interview des Tages, warum die Aktivisten seiner Organisation am kommenden Samstag in Wien Tausende auf die Straße bringen wollen. Die Identitäre Bewegung Österreich veranstaltet am kommenden Samstag, den 26. Juli, eine Demonstration für Remigration in Wien. Darüber unterhalte ich mich nun mit Ihrem Sprecher Jannik Wagemann. Einen schönen guten Tag, Herr Wagemann. Was ist denn zusammengefasst Sinn und Zweck der Demonstration am kommenden Samstag?
Also der Anmeldezweck unserer Kundgebung ist Kritik an der Wiener Migrationspolitik. Grundsätzlich aber durch auch die Internationalisierung der Demo, wir haben ganz, ganz viele europäische Gäste aus vielen verschiedenen Ländern, ist mittlerweile auch die Demo europaweit als Remigrationsdemo oder im Englischen als Remigration Protest bekannt geworden. Sprich, die Demo richtet sich nicht nur gegen die Wiener Migrationspolitik, sondern gegen die Migrationspolitik, die in ganz Europa herrscht und ruft natürlich auf zu der einen wahren Lösung, die es eben für diese Probleme gibt, die der Remigration.
Was wollen Sie denn abgesehen von der politischen Zielsetzung mit der Demonstration an sich bezwecken?
Mittlerweile und vor allem dadurch, dass viel Politik und viel Politisches und der politische Diskurs sehr oft ins Digitale rückt und dort eben mittlerweile der Marktplatz für Ideen, Austausch und politische Präsenz fast ausschließlich besteht, ist es umso wichtiger, dass man im echten Leben, in der realen Welt politisch auftritt, ein Zeichen setzt und bei unserer Demo zum Beispiel mehrere hundert junge Leute auf die Straße bringt und eben diese Bilder nach außen trägt, dass unsere politische Forderung und die politische Rechte nicht nur im digitalen Raum existiert, sondern im realen Leben.
Sie haben schon erwähnt, dass Sie auch zahlreiche Gäste aus dem Ausland erwarten. Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie in etwa und aus welchen Ländern kommen diese?
Grundsätzlich durch die letzten Jahre haben wir so einen gewissen Erwartungshorizont. Wir rechnen mit ca. 500 Personen, hauptsächlich junge aktivistische Leute aus dem ganzen europäischen Raum, um ein paar Länder zu nennen. Wir haben eine große Abordnung aus Frankreich an identitären Aktivisten, die teilnehmen an unserer Kundgebung. Wir haben Italiener, ACT zum Beispiel, eine politische Jugendbewegung aus Italien. Selbstverständlich ist Deutschland mit der identitären Bewegung Deutschland vertreten. Und abgesehen davon haben wir noch Flandern, Niederlande, Belgien, wir haben Dänemark und auch Tschechien, also auch ein paar osteuropäische Gruppen, die anreisen für unsere Kundgebung. Also grundsätzlich alles, was es in Westeuropa so an Ländern gibt, plus noch ein paar osteuropäische Gruppen.
Kritiker könnten nun einwenden, dass eine Demonstration mit 500 Teilnehmern selbst für ein Land wie Österreich eher klein ist. Was würden Sie dem entgegnen?
Ich würde sagen, Qualität vor Quantität. Es kann sein, dass durch einen riesigen Sumpf an NGOs, an ganz vielen Vorfeldorganisationen, auch viel mit staatlicher Finanzierung, es zum Beispiel Linke bei Black Lives Matter Protesten schaffen, mehr Menschen auf die Straße zu bringen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, da kann man sich einfach die Zahlen angucken. Aber wir schaffen es, über 500 Leute auf die Straße zu bringen, die alle jung sind, die alle aktivistisch sind, die alle viel politische Aktivität betreiben. Und gleichzeitig schaffen wir es auch mit einem eigenen Demo-Ästhetik-Konzept, ganz spezielle Bilder zu liefern, die man eben sonst nicht bekommen würde. Das sind dann eben keine Videos von einzelnen Personen, sondern man sieht eben einen riesigen Demo-Block. 500 Leute sollte man auch nicht kleinreden. Und diese Bilder nach außen zu tragen, das ist auch das Ziel unserer Demo, eben mit diesen Bildern Millionen von Menschen im digitalen Raum auch erreichen zu können.
Rechnen Sie auch mit linken Gegenprotesten? Falls ja, könnte es hier auch zu Gewalt oder Ausschreitungen kommen?
Selbstverständlich gibt es auch Linksradikale und Linksextremisten in Wien. Diese haben im Vorfeld verschiedene Kundgebungen angezeigt. Also mittlerweile durch die Spaltung des linken Lagers gibt es da dann auch verschiedene, welche von der antiimperialistischen Linken, so wie sie sich auch selber bezeichnen würden, also eher von der Pro-Palästina-Front und dann auch von der Pro-Israel-Linken gibt es auch eigene Kundgebungen. Die von den Pro-Israelis zeichnen sich so ab, dass mit dem Motto Wien nimmt Platz, und Wien nimmt Platz zeichnet halt ab, es scheint auf Blockade wieder hinzulaufen. Also man wird versuchen, unsere Demo-Route zu blockieren, indem sich Menschen rechtswidrig in den Weg setzen. Die haben auch kein Problem damit, das so öffentlich anzukündigen. Repression ist für diese Gruppen meist nicht so existent, wie es zum Beispiel bei uns der Fall ist. Das heißt, es wird Gegenproteste geben. Grundsätzlich zeichnet sich aber auch ab, wir rechnen nicht mit einem schwarzen Block dieses Jahr. Die Demo-Mobilisierung ist schwer studentisch geprägt. Man versucht eben nicht allzu radikal aufzutreten, um eben die Gunst der Öffentlichkeit nicht zu verlieren. Und insofern bleibt es spannend.
Im Vorfeld zur geplanten Demonstration kam es auch schon zu ersten Berichten in den österreichischen Systemmedien. Wie ist diese Berichterstattung aus Ihrer Sicht zu bewerten?
Grundsätzlich ist es immer wieder schade, wenn man eben dann diese Artikel zugespielt bekommt und sich vielleicht erhofft, dass wenigstens neutral über unsere Kundgebung berichtet wird. Aber das ist eigentlich selten der Fall. Es sind Artikel erschienen im Netz, wo es dann zum Beispiel hieß, dass letztes Jahr ja Polizisten bei der identitären Kundgebung verletzt wurden, mit dem Verweis darauf, dass es ganz brandgefährlich sein wird in Wien am 26. und dass eben Einsatzkräfte verletzt wurden letztes Jahr und dass das dieses Jahr wieder passieren könnte. Das ist aber immer mit einer Spitzfindigkeit an Worten. Wir wissen von letztem Jahr zum Beispiel, um das mal ganz klar auch anzusprechen, dass auf unserer Kundgebung kein einzelner Polizist verletzt wurde, sondern auf der Antifa-Gegenkundgebung, als diese versucht haben, mit einem schwarzen Block unerlaubt durch die Wiener Innenstadt zu ziehen. Deswegen stört es dann immer wieder. In der Vergangenheit verletzen irgendwelche Linksextremisten Polizisten und dann heißt es in den Medien, auf unserer Demo wurden Polizisten verletzt. Es geht gar nicht. Die Berichterstattung ist insofern leider nicht neutral. Darauf müssen wir uns aber jedes Jahr immer wieder einstellen.
Sie haben es bereits erwähnt, das Anliegen Ihrer Demonstration dreht sich um den Begriff der Remigration. Warum ist dieses Thema aus Ihrer Sicht so wichtig?
Jeder kennt grundsätzlich den Satz von Thilo Sarrazin, die Migration ist die Mutter aller Probleme, und das stimmt auch. Das heißt, die Massenmigration, vor allem die im 21. Jahrhundert, ist der Vektor, der unglaublich viele Probleme schafft, die wir heute in diesem Land haben. Ob es ein überfluteter Wohnungsmarkt ist, ob es die Sicherheitslage ist, ob es die Sozialsysteme sind. All diese Probleme hängen direkt mit der Migrationsfrage zusammen. Und grundsätzlich sehen wir auch an verschiedenen Statistiken, dass es eben einen Bevölkerungsaustausch gibt, dass es sich dabei nicht um eine Verschwörungstheorie handelt. Es sind simple Rechnungen, die jeder durchführen kann, um zu sehen, dass eben, wenn diese Massenmigration weitergeht, nicht nur unsere Sozialsysteme überlastet werden, nicht nur die Kriminalitätsrate steigt, nicht nur unsere Lebensqualität generell abnimmt, sondern dass auch in wenigen Jahrzehnten es kein österreichisches Volk mehr geben wird und in Westeuropa die Völker dezimiert werden, bis auf ein geringstes und Fremde im eigenen Land sind. Aufgrund dessen ist die Migrationsfrage die drückendste Frage des 21. Jahrhunderts und deswegen auch die Lösung darauf, nämlich die der Remigration, die wichtigste Forderung des 21. Jahrhunderts.
Nun könnte man einwenden, dass es auch andere wichtige Themen gibt. Die sich abzeichnende Wirtschaftskrise, die Aufrüstung und Kriegsrhetorik, der Ausbau von Überwachung oder auch geopolitische Entwicklungen. Warum demonstrieren Sie nicht dagegen?
Ich würde antworten, erstmal verweisen auf die vorherige Antwort. Eins, dass wir die Migration als das größte Problem des 21. Jahrhunderts sehen. Wir sehen es nicht als eingereihtes Phänomen in andere politische Phänomene, sondern als das Wichtigste. Und dann würde ich auch dazu sagen, wir als Identitäre Bewegung Österreich sind natürlich eine NGO gegen den Bevölkerungsaustausch und für Remigration. Das hier ist unser Kernthema. Gleich zum Beispiel, wenn wir uns Greenpeace anschauen, würde ich auch nie zu Greenpeace gehen und die fragen, warum macht ihr denn keine Demos gegen die neue Zinspolitik der EZB? Logischerweise ist das eine NGO, so würden sie sich zumindest selber auch bezeichnen, gegen den Klimawandel, ja, von dem sie eben glauben, dass er geschieht. Und das Gleiche ist de facto bei uns der Fall. Also wir sind eine NGO gegen Bevölkerungsaustausch für Remigration. Das heißt nicht, dass wir andere politische Phänomene ignorieren, aber das heißt natürlich, dass wir unsere Kernkompetenz vor allem bespielen und das ist eben die Forderung nach Remigration.
Was ist denn Ihre Botschaft an jene Menschen, die der Meinung sind, dass Demonstrationen an der politischen Situation nichts ändern und daher sinnlos sind?
Ich würde mich gegen diese defatistische Einstellung absolut stellen. Davon halte ich gar nichts. Unsere Demobilder letztes Jahr haben mehrere Millionen Leute weltweit erreicht. Das sind einzigartige Bilder, die man da schafft. Das sorgt auch dafür, dass junge Europäer das sehen und sich selber politisch aktiv machen, dass sie sich selber politisch einbringen wollen. Insofern bringt diese Demo absolut etwas. Deswegen machen wir sie auch jedes Jahr. Wir liefern einzigartige Bilder, schaffen ein einzigartiges Erlebnis und mobilisieren eine politische rechte Jugend im Herzen von Europa. Und das ist absolut wichtig und notwendig.
Was kann man sich denn als potenzieller Teilnehmer von Ihrer Demonstration erwarten?
Also dieses Jahr haben wir einen neuen Startpunkt unserer Kundgebung. Das ist am Dr. Karl-Lueger-Platz in Wien. Kennt eigentlich jeder, dort steht eben logischerweise auch die Dr. Karl-Lueger-Statue. Ist ganz leicht zu erreichen mit der U3. Und um 15 Uhr beginnen wir eben dort mit verschiedenen Grußworten von teilnehmenden Gruppen aus dem europäischen Ausland. Dann werden wir durch die Wiener Innenstadt ziehen, so wie jedes Jahr. Wir haben neue Parolen, wir haben einen neuen coolen Demospruch, der auch internationalisiert ist, um eben weltweit Menschen erreichen zu können. Unser Demo-Motto dieses Jahr ist nämlich Send them back, also sendet sie zurück. Ist unmissverständlich für jeden, der diese Demo dann sieht. Und nach dem Zug durch die Wiener Innenstadt wird es verschiedene Redebeiträge von identitären Aktivisten geben und dann auch eine gemeinsame Abreise. Wir rechnen so mit einem Zeitprogramm von 2 bis 3 Stunden, ist also für jeden drin, dauert nicht allzu lang und lohnt sich auf jeden Fall.
Und abschließend, haben Sie mit Hinblick auf Ihre Veranstaltung am Samstag noch eine Botschaft an unsere Zuseher?
Unsere Demo ist ein absolut heißes politisches Event in Wien. Es gibt viele Medien, die darüber berichten. Da ist sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf unserer Veranstaltung. Deswegen lohnt es sich zu kommen. Jeder Patriot, den wir an dem Tag auf der Straße haben, lohnt sich. Jeder, der dort ist, unterstützt eine unglaublich wichtige Forderung. Er unterstützt Europa, er unterstützt unsere Heimat und auch eine Zukunft für diese. Deswegen möchte ich auch jeden herzlich dazu einladen, der Zeit hat, der anreisen kann, der soll vorbeikommen. Am 26. um 15 Uhr am Dr. Karl-Lueger-Platz ist es wieder Zeit, Europa auf den Straßen Wiens zu verteidigen. Egal wie alt oder wie jung, jeder ist herzlich eingeladen. Es ist eine öffentliche Kundgebung und wir freuen uns über jeden, der kommen kann.
Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Bis zu 710 Millionen Euro an Zwangsgebühren kassiert der österreichische Rundfunk im Jahr. Doch offenbar reicht das Budget noch immer nicht für die Produktion aktueller Sendungen. Denn allein gestern strahlten ORF 1 und ORF 2 ganze 28 Stunden nur Wiederholungen aus. Unser spendenfinanzierter Sender auf 1 hingegen verfügt offenbar sogar über bessere Tontechniker als die ARD, wie das Interview mit Alice Weidel jüngst bewiesen hat. Und im Unterschied zum ORF bieten wir Ihnen auch während des Sommerlochs täglich aktuelles Programm. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.